Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Und zu Gast ist die studierte Psychologin, ausgebildete Friedensfachkraft und frühere RAF-Terroristin Silke Meyer-Witt. Guten Tag, Frau Meyer-Witt.
Guten Tag.
Ja, in diesem Interview wird es natürlich jetzt nicht nur um Psychologie und Frieden gehen, sondern auch um den Terror der RAF und um Ihren Anteil daran. Mit welchem Gefühl gehen Sie eigentlich in so ein Gespräch? Ist Ihnen dann mulmig?
Nein, ich habe inzwischen ja doch so ein bisschen Routine bekommen da drin. Und es ist für mich eigentlich immer so nochmal wieder ein Anlass, darüber neu nachzudenken. Und oftmals kommt dann auch noch wieder ein neuer Aspekt zu der Hauptfrage, wieso eigentlich bin ich da hineingeraten. Ja, und das, von daher mache ich das auch, weil es auch anderen was bringen kann und weil ich selber auch immer wieder neue Erkenntnisse dann habe. Da Erkenntnis zu viel, also einen neuen Aspekt dann irgendwie sehe.
Neues Wissen über sich selbst.
Ja, so ungefähr.
Silke Meyer-Witt, heute im Deutschlandfunk Kultur. Silke Meyer-Witt ist ein Mensch, der viele Leben gelebt hat, Medizinstudentin, RAF-Terroristin. Sie hat als Friedensfachkraft im Kosovo und in Mazedonien gearbeitet und auch als Krankenschwester in der DDR. Und ich habe gedacht, beginnen wir doch mal mit diesem Leben, Frau Meyer-Witt, sozusagen in der Mitte. Sie sind ja nach Ihrem Ausstieg aus der RAF in die DDR gegangen, haben dort 10 Jahre unter falscher Identität gelebt. Wie kann denn sowas gehen?
Es war ja erstmal schon sehr überraschend, dass wir in die DDR gekommen sind, dass sie uns aufgenommen haben. Es war sogar ein bisschen enttäuschend, weil unter so revolutionären, in Anführungsstrichen, Aspekten, was kann man da schon in der DDR groß machen, ja. Stellte sich ja dann auch raus, dass unsere revolutionäre Pflicht laut Stasi war, nicht aufzufallen.
Wie sind Sie denn überhaupt in die DDR gekommen? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Man sagt Tschüss RAF und dann?
Wir waren Schluss RAF und dann waren wir in Paris. Da hatte die RAF damals mehrere Wohnungen und dann hatten wir uns schon darauf vorbereitet.
Wer ist wir?
Ich bin ja nicht nur ich ausgestiegen, sondern es war ja fast eine Gruppe von 10 Leuten.
Sie waren damals so Ende 20, Anfang 30?
Ja, 30.
Das heißt, Ihnen fehlten ja ganz viele Erfahrungen. Sie sind in der DDR nicht zur Schule gegangen. Sie haben dort nicht Fernsehen gesehen, nicht Radio gehört. Sie kannten die Lieder nicht, die Sprüche nicht, die Anspielung nicht. Also funktioniert das dann?
Die erste Legende war, dass wir in der BRD politisch aktiv waren und uns dann entschlossen haben, in die DDR überzusiedeln.
Ach, tatsächlich?
Ja, was dann, also zumindest bei mir in meinem Fall, dann auch zu Problemen geführt hat, weil das nicht sehr glaubhaft ist, ja, also es hat wohl schon Fälle gegeben, wo das passiert ist.
Wolf Biermann, aber der war 16, glaube ich.
Ja, ja. Sodass es bei einigen, insbesondere bei der Oberschwester in diesem Krankenhaus, einfach Verdacht hatte, ich wäre eine zurückgezogene Spionin von der Stasi. Und das kursierte dann und deshalb musste ich dann auch schon nach kurzer Zeit wieder die Stadt wechseln. Ja. Und es gibt einfach so ein paar Anekdoten. Das zog sich hin, dass ich da als Pflegekraft in diesem Krankenhaus in Hoyerswerda anfangen konnte. Und ich hatte dann schon kein Geld mehr und wir hatten noch Devisen, die wir von der Gruppe, von der RAF, hatte jeder so ein, ich glaube, 5000 D-Mark, aber nicht in D-Mark, sondern auch in französischen Franc und so. Und dann bin ich in die Bank und habe dann da 1:1 getauscht und die hat mich, das war mir gar nicht so bewusst, die hat mir aber angesehen, die hat dann schon mal meinen Ausweis verlangt, weil das so höchst suspekt war, dass jemand 1:1 tauscht. Und so habe ich dann so die ersten Erfahrungen gemacht, wie der DDR-Alltag läuft. Ja.
Sie haben sich also nicht als geborene DDR-Bürgerin ausgegeben?
Das wäre nicht gegangen. Also.
Aber eben schon natürlich eine falsche Identität, einen falschen Namen. Hatten Sie denn auch Freunde in der DDR?
Ja, bis heute habe ich da noch welche.
Und die haben Sie dann auch belogen? Hatten Sie jemals das Bedürfnis, es auch jemandem zu sagen, wer Sie wirklich sind?
Nein, ich habe das meinen besten Freunden und Kollegen, habe ich es kurz bevor ich verhaftet wurde, gesagt, damit sie sich nicht wundern. Und die einen, die Kinder, die waren, als es das dann im Fernsehen kam, dann weinten die Kinder da von der einen Freundin. Und es gibt so einen Briefwechsel, ich habe dir dann vom...
Entschuldigung, ich muss mal kurz einfügen für diejenigen, die es nicht wissen. Sie sind 1990 verhaftet worden nach dem Fall der Mauer.
Mhm. Nach dem Fall der Mauer, ja. Mhm. Juni 1990. Da gibt es so einen Briefwechsel zwischen einer, die ich sage, ich bin schon wirklich immer noch mit ihr befreundet, die sich dann damit auseinandergesetzt hat, ob ich denn jetzt eine andere bin oder ob ich jetzt böse bin oder sie hat dann beschlossen, dass sie die sie kennt, die akzeptiert sie auch so, auch wenn sie jetzt einen anderen Namen hat. Und das fand ich sehr, sehr schön. Also
Sie haben jetzt die Stasi erwähnt. Haben Sie dann auch für die Stasi gearbeitet?
In gewisser Weise schon. Und zwar ab einem bestimmten Punkt hat man mir die Aufgabe übertragen, an die anderen Gruppenmitglieder zu besuchen und zu betreuen. Das war meine Aufgabe.
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber Willi Winkler hat über Sie in der Süddeutschen Zeitung gelesen, Sie hätten Arbeitskollegen denunziert, die sich nicht linientreu verhielten.
Das stimmt nicht. In Hoyerswerda, auch in Erfurt war ich auch mit Leuten zusammen, die jetzt nicht da linientreu waren. Das waren aber meine Freunde und sind das auch immer noch. Ja.
Wusste Ihre Familie eigentlich, also Ihr Vater, Ihr Bruder, wo Sie sind?
Nein. Mein Vater ist ja 78, also zum Jahreswechsel 77, 78 gestorben. Das war dann ein Ereignis für die Bild-Zeitung. Sie brachte ihn ins Grab. Ich. Naja.
1989 wurde dann die Mauer gestürmt. Wie haben Sie das erlebt?
Für mich war das so, dann hat sich ja jeder darauf gestürzt, dieses Begrüßungsgeld. Und ich hatte Gewissensbisse, mir dieses Begrüßungsgeld auch zu holen, einerseits. Andererseits wollte ich ja dann auch noch mal es wagen, in den Westen zu gehen. Habe ich auch gemacht. Bin dann Friedrichstraße dann über die Grenze und war natürlich auch unsicher, wie weit kann ich das machen oder werde ich dann irgendwie gleich erkannt oder sowas. Aber es war natürlich nicht der Fall. Und ich erinnere mich noch genau, dann bin ich da durch die Straßen gelaufen und da stand eine rote Ente zum Verkauf. Und dann habe ich gedacht, na, eigentlich wäre das ja jetzt wieder irgendwie im Bereich des Möglichen, eine rote Ente zu bekommen. Dann habe ich noch, weil ich gerade Übersetzungen gemacht habe von Deutschen ins Englische, habe ich mir noch ein Pocket Oxford Dictionary gekauft und eine heiße Schokolade getrunken und bin hier wieder zurück.
Aber ich meine, das war doch so eine Euphorie damals.
Ja, für mich ja nicht.
Für Sie nicht?
Kann ja nicht. Wie soll ich denn? Also das war ja klar, dass das dann am Ende dann bedeutet, dass ich festgenommen werde. Ja. Aber es war schon, die Euphorie habe ich in gewisser Weise geteilt, also weil plötzlich wieder so viel möglich wurde. Ja. Ich hatte schon vorher so das Gefühl, wenn ich dann morgens auf mein Fahrrad mich schwang und dann zu meiner Arbeitsstelle radelte, dann gedacht, wenn das jetzt so das ist, was es bis zur Rente gibt, dann ist es natürlich nicht so viel. Und dann kam noch hinzu, und das war dann schon auch nochmal wichtig, dann kam eine Frau aus Westdeutschland, die war Hebamme und die wollte hautnah erleben, wie das ist mit der Wende. Und die war ungefähr so alt wie ich. Mit der habe ich mich angefreundet und da war mir klar, als sie dann von ihrem Leben so berichtete, was mir eigentlich da alles, was es auch gegeben hätte geben können. Ja. Die Sichtweise für mich war ja, ich bin nicht im Knast, ich bin in der DDR und das ist immer noch besser. Ja.
Also im Juni 1990 wurden sie dann verhaftet, sie wurden dann angeklagt, 1991 dann verurteilt und sie waren geständig, eine der ganz wenigen. Jetzt wollte ich fragen, warum haben sie sich früher nicht selbst gestellt? Aber das haben sie ja gerade jetzt geantwortet.
Die haben ja am Anfang gefragt, wie geht das überhaupt, mit einer falschen Identität leben. Die Freunde, die ich hatte, waren tatsächlich ja dann Freunde. Und es war insbesondere das letzte in Neubrandenburg. Da war ich 1,5 Jahre ohne Legende und ohne Wohnung und nur von der Stasi abhängig. Das war soziale Isolation, ja. Und da war ich so froh, dann wieder unter Menschen zu sein, mich mit denen auseinanderzusetzen und überhaupt wieder was zu arbeiten, eine Wohnung zu haben, also ein normales Leben zu haben. Dass der Gedanke, dass ich ja eigentlich jemand anderes bin, gar nicht so im Alltag ja gar keine Rolle spielte, ja. Das spielte erst dann wieder die Rolle. Ja, also als ich dann wusste, dass es jetzt wahrscheinlich vorbei ist, dann habe ich aber immer noch mir gedacht, ja, ich habe mich ja jetzt verändert. Ich habe den Terrorismus, kann ich nicht mehr gutheißen, aber es war alles, das war so an der Oberfläche, ja. Dann mit der Verhaftung war immer noch so ein bisschen die Illusion, dass es ja irgendwie auch jetzt schon 10 Jahre her ist und so ungefähr, ja.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Silke Meyer-Witt ist im Gespräch und wir machen einen neuen Zeitsprung, Frau Meyer-Witt, in das Jahr 1977. Am 7. April 1977 wurde der damalige Generalbundesanwalt Siegfried Buback von der RAF, RAF, ermordet, erschossen. Und an diesem Tag haben Sie sich der RAF angeschlossen. Das wirkt aus heutiger Sicht wie ein Statement.
Ja, ja, leider. Ja, es war ja auch, ich meine, ich habe ja wissentlich, obwohl wir haben uns getroffen und dann die beiden Frauen, mit denen ich mich traf, haben dann mir das auch berichtet. Aber das hat ja nicht für mich nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, das will ich nicht.
Also Sie haben sich getroffen mit Angehörigen der RAF, ja. Meinen Sie an diesem Tag?
Ja,
und haben Ihnen das gesagt, also das ist gerade passiert?
Ja. Mhm. Das wurde dann nur unter dem Aspekt diskutiert, dass wenn ich jetzt nicht irgendwann auch verhaftet werden will, dass es dann vielleicht doch besser wäre, sich dann zu entscheiden, bei Ihnen zu bleiben. Ja.
Sie haben dann ja auch quasi als Aufnahmeurkunde als erstes eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen. Haben Sie die eigentlich jemals benutzt?
Ja, zum Probeschießen, also Übungsschießen.
Ansonsten aber nicht.
Ansonsten nicht.
Nicht auf Mann noch Maus geschossen.
Nein, das habe ich nie.
Ja, kommen wir zu dieser kleinen, großen Frage. Warum haben Sie das gemacht? Warum sind Sie zur RAF gegangen? Also was hat sich die damalige Silke Meyer-Witt dabei gedacht?
Ja, das Schlimme ist ja, das ist auch so eine Gemengelage aus Suche nach Anerkennung und politischer Überzeugung war. Also das ist ja auch voneinander nicht zu trennen, weil ich habe ja darüber jetzt schon viel nachgedacht und denke immer noch darüber nach, weil das ja wirklich so die Hauptfrage ist, ja. Wissentlich dann da alles, ja, keine moralischen Bedenken gehabt zu haben, ja. Und ich sag mal so, ich habe, als ich anfing zu studieren, das war 1969, da war ja ziemlich viel in Aufruhr, also Vietnamkrieg und so weiter, was ja uns sehr, also mich auch betroffen gemacht hat. Aber was auf jeden Fall immer der Fall war, es gab ja so viele Gruppierungen, die da von Marxisten, Leninisten bis zu Trotzkisten und so weiter. Es gab lauter Aktivitäten und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass auch immer, heute würde man Fake ist, ja. Also ich hatte einen Kommilitonen in der Wohngemeinschaft, der wollte immer Flugblätter verteilen und hat sie dann doch nicht verteilt, weil er verschlafen hat. Also es war immer so ein Scheinbar, ja. Und das habe ich immer empfunden. Also,
das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also
Was war jetzt das Scheinbare?
Dass man sagt, ich bin links und ich bin gegen diesen Staat, und aber irgendwie...
Keiner tut was.
Die Aktivitäten, die da laufen, die sind dann einfach so banal zum Teil, ja, oder ist es denn nicht, dass wir stellvertretend für andere irgendwas machen, was die vielleicht gar nicht wollen, ja, also so.
Aber Siegfried Buback ermorden oder Hans-Martin Schleyer, das half gegen den Vietnamkrieg? Also in Ihrer damaligen Logik?
In der damaligen Logik schon, weil das heißt, ich muss dazu sagen, als ich dann in der Gruppe war, war das Hauptziel dieser Gruppe ja vor allen Dingen, die Inhaftierten frei zu bekommen und beziehungsweise ihre Hafterleichterung zu ermöglichen. Ja, das war ja dann schon wieder eine andere Sache, aber dass ich mich überhaupt mit der RAF und mit der Frage von Gewalt oder Nicht-Gewalt auseinandergesetzt hatte, das war ja dann auch schon vorher Sache. Also was mir...
Und Sie haben dann für sich entschieden, Gewalt ist gerechtfertigt?
Ja, so eine bewusste Entscheidung war es nicht, aber was ich bewundert habe, ist diese Bereitschaft, tatsächlich das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um das zu erreichen, und dass es im Grunde genommen auch nur in so einem totalen Engagement möglich ist, authentisch zu sein und bei sich zu sein. Also dann auch das zu leben, was man vorgibt zu wollen, nämlich den imperialistischen Staat vom Innen her anzugreifen. Ja, so, das war so die Logik, ja.
Also eine sehr idealisierende, auch ein bisschen totalitäre Vorstellung von den Menschen im Untergrund. Haben Sie sich das vielleicht auch ein bisschen auch romantisch vorgestellt?
Romantisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es war natürlich überhaupt nicht so, ja. Also, dass da jetzt
Wie war's denn?
Andere Beziehungen möglich waren, sondern die Beziehungen waren natürlich genauso geprägt von Hierarchien und von Beziehungen und all diesen normalen, menschlich-bürgerlichen Dingen. Ja. Also es war jetzt überhaupt nicht...
Die neue Gesellschaft.
Der neue Mensch. Das war es ja gar nicht. Eigentlich ist mir das, wenn ich... Also schon am ersten Abend, als ich da in dieser Wohnung da in Amsterdam war, da hat mich das schon genervt, dass er dann geschwärmt hat von Waffen und von Munition. Das hat mich abgestoßen. Aber also merkwürdigerweise, es hat immer wieder Situationen gegeben, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist nicht. Aber dann waren irgendwie die Würfel schon gefallen und dann war das Bedürfnis, dazu zu gehören, dann doch irgendwie wieder stärker, ja. Ich habe dann später im Knast, als ich dann mit welchen zusammen war, die in Bhagwans Sekte gewesen sind, ja, wo ich dann gedacht habe, das ist schon so, dass ich auch Verantwortung abgegeben habe in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, ich bin ein Teil der Gruppe, denn die Illusion hatte, auf der richtigen Seite zu stehen und dann nicht mehr tagtäglich irgendwie mir meine eigene Meinung bilden zu müssen. Ja. Also das ist so wie in so eine Sekte eintreten und dann sicher zu sein irgendwie. Ja.
Aber Sie hatten ja keinen Bhagwan, oder gab es da irgendwie einen Guru?
Der Guru war ja mehr so das vermeintliche Ziel, ja. Also das uns da irgendwie vorantrieb, ja, was dann auch alle möglichen, also Morde und das alles dann letztlich legitimierte.
Also Sie haben für die RAF Botendienste erledigt, Routen ausgespäht, auch für die Entführung von Hans-Martin Schleyer. Und Sie haben dann, nachdem er ermordet worden ist, einer Nachrichtenagentur die mehrere Sätze, ich zitiere nur einen Satz, diktiert: Wir haben nach 43 Tagen Hans-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet.
Dass Sie das jetzt auch noch wieder bringen, das ist...
Ja, weil ich versuche, das zusammenzubringen. Also Sie sitzen mir hier gegenüber und Sie wirken wie ein freundlicher, warmherziger, humorvoller Mensch. Und dann das, also ich...
Ja, das nehme ich mir ja auch besonders übel. Ja, das habe ich ja auch gegenüber Herrn Schleyer ja auch da, als es dann...
Jörg Schleyer, dem Sohn.
Ja. Ich war da nicht in der Lage, mich ad hoc in der Situation zu distanzieren, in der irgendwie alles auf dem Spiel stand. Ja. Also ich... Dann hätte ich mich eigentlich nur stellen können, ja, und das hätte ich in dieser Situation auch nicht gemacht. Also ich kann das anders nicht erklären, ja. Es sind einfach so, es ist eine Drucksituation. Und dann hatte ich diesen Text, der wurde mir ja vorgeschrieben, und dass ich den dann aber wie so ein Schaf auch so vorgelesen habe, gut, das kann ich jetzt mir immer noch übel nehmen, das nimmt es aber nicht, macht es ja nicht besser, ja. Das war schon so, sagen wir mal, einer der Tiefpunkte dann, ja.
1979 war dann Schluss mit der Roten Armee-Fraktion. Sie sind ausgestiegen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, oder sind Sie rausgeworfen worden?
Beides so, ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann gesagt habe, sondern es war stillschweigend klar, dass ich nicht mehr dazugehören konnte, weil ich moralische Bedenken hatte.
Das wussten die anderen?
Ja, das i-Tüpfelchen war dann dieser Banküberfall in Zürich. Da ist eine unbeteiligte Frau erschossen worden. Und als sie dann zurückkamen in die Wohnung, in der ich da auch war, und dann ich als erstes sagte, dass ja da schrecklicherweise eine Frau ums Leben gekommen ist und ich nicht nur glücklich war, dass sie da heil zurück sind und eine verhaftet wurde, das war irgendwie klar, ja, da war klar, das geht nicht mehr. Und war auch mir klar, aber es war mir nicht klar, auch mangels Alternativen, was ich denn jetzt eigentlich, dass ich das als positiv empfinden konnte, ja, sondern erstmal nur als, ich habe versagt, ja. Und es ist erst sehr viel später dann so, dass ich dann gedacht habe, was für ein Glück, dass ich nicht tatsächlich selber zur Mörderin geworden bin mit eigener Hand, ja. Und vielleicht ist es auch so der letzte Rest noch so gewesen, der es auch verhindert hat, dass ich da, weiß es nicht.
Silke Meyer-Witt lebt heute in Mazedonien. Dort war sie zuletzt in der Friedensarbeit tätig. Heute ist sie in Rente. Und Sie haben ja gerade von den autoritären Strukturen bei der RAF gesprochen, diese Hierarchien, die es da auch gab. Sie sind ja Jahrgang 1950. Kommen Sie denn auch aus so einem autoritären Elternhaus, wie so viele ihrer Generationen?
Ja, ja. Mein Vater war, also schon als Kind, er war halt immer derjenige, der alles bestimmte, ja. Und es gab dann das, was ich vielleicht auch im Nachhinein dann jetzt überhöhe, aber es war für mich dann der Punkt, an dem der Bruch mit meinem Vater dann begann. Das war, als ich so ungefähr 16 war, und dann in der Schule hatten wir eine neue Lehrerin bekommen, und die hatte dann gesagt, also ihr könnt mal alles vergessen, was ihr bisher gelernt habt über den Zweiten Weltkrieg und überhaupt. Und dann hatte sie uns, ich weiß es noch, dieses Dokumente des Nationalsozialismus, und da war ich dann zum ersten Mal damit konfrontiert, was da im Nationalsozialismus systematisch ermordet wurde, da 6.000 Juden ums Leben kamen. 6 Millionen Juden und so, all diese, die Fakten, und das war sowas, wo ich dann meinem Vater dann gefragt habe, was sie denn da gewusst haben, und also die klassische Frage. Und er hat dann nur so reagiert, dass er gesagt hat, wer hat dir denn das erzählt? Ja, und also schon Abstritt, dass es überhaupt eine richtige Information war, ja. Nun war das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir schon immer so, dass, oder in der gesamten Familie, dass nichts ausdiskutiert wurde, ja, sondern es gab dann die Anordnung und ich fand das zunehmend unerträglich und dann haben wir schon mal eine ganze Woche nicht miteinander geredet. Ich hatte eh so die Haltung, so wie viele in meiner Generation, also so wie meine Eltern will ich jetzt überhaupt gar nicht leben mehr. Also das muss alles ganz anders, war alles so nach außen hin die Familie vorspielen und nach innen hin einfach Kälte, irgendwie keine Gefühlsäußerungen. Und ich habe meinen Vater, damals wusste ich ja auch noch nicht so die Details, aber dass er, ich hatte schon so eine Ahnung, dass er natürlich als Pionier in Russland, dass ich da gar nicht wissen konnte, wollte, was denn da alles so passiert ist. Ja.
Als Pionier?
Also Pionier bei den, er war bei der SS und die Pioniere sind ja dann die Ersten, die dann da Erkundungen machen.
Und davon hat er Ihnen aber nichts erzählt,
nein,
was er gemacht hat,
nein,
bei der nix, SS?
Nein, nichts. Also dass er bei der SS war, habe ich dann erst rausgekriegt, als ich schon im Knast saß.
Und die Tochter geht zur RAF, das schließt sich ein Kreis, ist eigentlich tragisch, ne?
Schon tragisch, ja. Ja, das hat mir mal einer dann auch gesagt. Und dann hast du damit geendet, dass ihr mit Nazi-Methoden Schleier mit Kopfschuss umgebracht habt. Das ist wirklich so. Das ist schon tragisch.
Sie sind ja eine Ausnahme, Frau Meyer-Witt, weil Sie als ehemaliges RAF-Mitglied gestanden haben und auch ausgesagt haben und auch bedauert haben. Sie haben dann von der Kronzeugenregelung profitiert, das heißt, Ihre Haftdauer wurde verkürzt. Haben Sie das deswegen gemacht?
Ich war mir gar nicht sicher, dass das jetzt so reduziert wurde, ja. Sondern es war wirklich, nach meiner Verhaftung fing genau das an. Also ich war dann im Knast und habe drüber nachgedacht, also warum habe ich das gemacht? Die Frage, die wir ja jetzt vorhin auch schon mal erörtert haben.
Also da begann eigentlich erst Ihre wirkliche Auseinandersetzung.
Ja, da begann die wirkliche Auseinandersetzung. Zum einen, weil mir klar war, dass es eine Illusion war, dass ich mir vorgemacht habe, ich bin jetzt eine andere, sondern ich war eben tatsächlich diese Silke Meyer-Witt, die sich dann darüber bewusst werden musste, dass sie genau das gemacht hat, eben wissentlich in die Organisation eingetreten war, als die Buback ermordet haben. Ja. Und das war mir dann wirklich bewusst und ich hatte wirklich so dann, ich habe dann, weiß noch, zuerst habe ich irgendwie versucht, dann so posthum so einen Brief an meinen Vater zu schreiben und mich dann auch nochmal mit meiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, ja. Und da ich ja dann auch schon eigentlich Psychologie studiert habe, war auch vielleicht so ein Bedürfnis da, jetzt auch wirklich genauer zu wissen, warum war das so, ja. Was hat dazu beigetragen? Und dann war es für mich jetzt nicht jetzt sowas, wo ich dann mir es ausgerechnet habe oder so, ja. Es war zwar zwischendrin so, dass ich gedacht habe, also 12 Jahre oder so, das wäre schon ganz schön viel, ja. Aber nicht, weil ich es nicht verdient hätte, sondern eigentlich so, ja. Aber da hatte ich mich auch schon damit abgefunden.
Verurteilt worden sind Sie ja zu 10. Abgesessen haben Sie, wenn man will, fünf, davon ein Jahr im
offenen Vollzug.
Fanden Sie das gerecht, das Urteil?
Das ist eine schwierige Frage. Aus meiner Sicht schon, weil ich irgendwie gedacht habe, ich habe mich geändert. Ich bin nicht mehr die ich damals war. Und für mich war immer auch persönlich wichtig, bin nicht mit eigener Hand zur Mörderin geworden. Das war mir immer auch dann so eine Rechtfertigung von mir selber, ja.
Ja, die Geschichte vom Saulus, der sich zum Paulus wandelt, die ist ja gut 2000 Jahre alt. Die Geschichte von Silke Meyer-Witt ist um einiges jünger. Sie haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Frau Meyer-Witt, auch Sie haben sich gewandelt, Sie haben sich verändert. Sie haben die letzten Jahre vor allem für den Frieden gearbeitet, im Kosovo und in Mazedonien. Also Sie haben Ihr Psychologiestudium abgeschlossen nach dem Gefängnis, haben dann noch eine Weiterbildung gemacht zur Friedensfachkraft. Wie sah denn Ihre Arbeit da genau aus? Was haben Sie da gemacht?
Es hat auch so eine Entwicklung dann gemacht. Ich am Anfang war für uns alle in der gesamten Organisation nicht so völlig klar, was denn so eine Friedensfachkraft macht. Es war auf jeden Fall klar, dass wir versuchen wollten, die Konflikte zu verringern, also auch nicht uns auf eine Seite zu stellen, sondern zu sehen, wie wir lokale Gruppen unterstützen können. Und für mich war naheliegend, dass ich mit Frauen arbeite und dass wir, ich hatte auch so in meinem Kopf, hatte ich dann auch Traumaarbeit so für mich als eine Möglichkeit und Unterstützung von Frauengruppen im Kosovo. Und zwar serbische genauso wie albanische.
Und ja, genau. Sie waren ja in einem Land, in dem gerade zuvor noch ein furchtbarer Bürgerkrieg getobt hat.
Eigentlich war so meine Motivation, oder weshalb ich damals dann auch überzeugt war, dass das jetzt genau das ist, was ich machen will, war ja unter Beweis zu stellen, dass Konflikte auch ohne Waffengewalt gelöst werden könnten.
Ja, das hatte ich gedacht, dass Sie eigentlich eher daran dachten, Feindbilder abzubauen.
Ja, ja, das war es ja auch. Also das habe ich insbesondere auch bei den Frauen versucht. Ja. Und im Endeffekt war es immer dann auch, die Frauen auch zusammenzubringen. Also gemeinsam serbische mit kosovarischen Frauen, irgendwie mit dieser Idee, dass die Frauen das vielleicht auch leichter können als ihre jeweiligen Männer. Das hat bedingt geklappt. Also ich habe immer noch guten Kontakt zu einigen Frauen und wir sind dann in die serbischen Dörfer gefahren und haben dann mit denen auch gemeinsame Projekte geplant. Teilweise aber dann einmal auf der serbischen Seite und einmal auf der kosovarischen, weil das so einfach dann auch wieder nicht war, jetzt die immer wieder zusammenzubringen. Aber ich habe am Anfang habe ich dann auch Psychologen und Ärzte dabei unterstützt, Traumaarbeit zu machen, in die Dörfer zu gehen und dann zu versuchen, da auch Wunden zu heilen.
Da fällt mir natürlich wieder die RAF ein und dass Sie sich eben apropos Frieden und Trauma vor 2 Jahren haben Sie sich mit Jörg Schleyer getroffen, also dem Sohn des entführten und ermordeten Hans-Martin Schleyer, haben viele Stunden mit ihm geredet. Ich gedacht, das ist ja von Ihnen beiden unglaublich mutig, ja.
Es war genau diese Veranstaltung, die in Berlin war, wo dann auch diese Erklärung, die ich verlesen habe, und dann, als ich dann nachts da in meiner hässlichen Pension saß, da habe ich gedacht, also jetzt musst du dich da mal an Schleyer wenden. Und dann habe ich da noch in der Nacht dann aufgeschrieben, wie sehr ich das selber entsetzlich gefunden habe, diesen Satz auch wieder so zu hören. Und das ist einfach auch nochmal ein, der tot war, nochmal danach getreten ist, ja, indem man ihn dann verleumdet. Und das war mir wirklich. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass ich dann auch unbedingt eine Antwort davon kriege, ja. Dass es jetzt gerade mit der Bildzeitung war jetzt nicht so gerade das, aber ich kann ja dann nicht sagen, nein, jetzt, weil die Bildzeitung dabei ist, rede ich jetzt nicht mit Ihnen, ja.
Ich weiß ja nicht, ob Jörg Schleyer Ihnen verziehen hat. Haben Sie sich denn eigentlich verziehen?
Endgültig nicht. Also es ist immer wieder reißt es sowas auf. Ich bin ja jetzt gerade dabei, auch meine eigenen Erfahrungen aufzuschreiben. Eigentlich ist es auch immer noch so, diese Frage zu beantworten, wo ich denke, dass natürlich da eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle spielen, die dann auch schon mit der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin und zu tun hat, ja. Und wie lange es gedauert hat, dass ich selbst bestimmt habe, wie ich leben will, ja. Das war von der RAF bis zur Stasi und zum Knast war das ja dann immer wieder so was mir von außen aufgedrückt wurde, ja. Und dann, was ich auch dann...
Naja, die RAF hatten Sie noch selbst gewählt,
wollen wir da ja, auch noch ja, hinzufügen. Ja, das aber innerhalb der RAF war ja dann auch wieder nicht, oder sagen wir, das ist es ja, was ich dann, ich habe ja auch meine Gefühle ausgeschaltet, also erfolgreich, ja. Und dass das so möglich ist, das ist, finde ich, immer noch erschreckend, ja.
Frau Meyerwitz, Sie haben ja dazu beigetragen, andere Leben zu zerstören, aber im Grunde genommen haben Sie ja auch Ihr eigenes Leben schwer beschädigt, ne?
Ach ja, das ist immer so die Frage, was war, bleibt, ja. Und ja gut, und ja, deshalb würde ich mich jetzt nicht als unglücklich oder so sehen, sondern es ist einfach Fakt, dass es so ist, ja. Und vor dem kann ich auch nicht weglaufen und das ist halt so, ja.
Sickemeyer wird es im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen jetzt hier in Berlin miteinander, aber eigentlich leben Sie in Mazedonien, in Skopje. Warum denn?
Das hat einmal den ganz banalen Grund, dass meine Rente aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte natürlich jetzt nicht so üppig ist. Ich könnte in Deutschland von dieser Rente eigentlich nicht leben. In Mazedonien kann ich das. Andererseits bin ich auch ganz gerne in Mazedonien. Also Konsum ist ja hier so eigentlich das Einzige, was da noch so zählt. Ja. Und in Mazedonien ist es, da gibt es einfach Armut. Da gibt es Leute, die trotzdem herzlich und offen sind und einen aufnehmen. Es gibt das bisschen Chaos und auch noch nicht alles so reguliert, ja. Und das spricht mich an. Ich bin unheimlich gerne auf dem Markt. Die Freunde, die ich habe, die haben auch alle ökonomisch eine sehr schwierige Situation, ja. Und trotzdem, wenn ich da hinkomme, dann ist es ganz selbstverständlich, dass ich dann da auch übernachte und dass ich dann da auch was zu essen kriege und dass ich, wenn wir dann irgendwo ausgehen, dann, dass sie dann auch mich einladen, wenn sie dann zu mir kommen, dann darf ich sie auch mal einladen. Aber es sind einfach ganz liebe Menschen, ja.
Sickemeyer Witt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne. Ich danke für die Fragen.